so gesehen kommt es zu einer identitätspolitischen Aufladung des Ostens durch die AfD, aber das ist nur eine Facette dieser Ostidentität, klar, aber die machen das im Moment sehr erfolgreich.
Für Georgien bedeutet das tatsächlich eine Wahl zwischen Europa und Russland. Das wird sich entscheiden im Oktober.
Selbst heute meldet man täglich Demonstrationen und Proteste aus Iran. Und letztlich kann man ja sowas unterdrücken mit massiver Militärgewalt, aber man kriegt die Idee ja nicht aus den Köpfen der Menschen raus.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zum Blätter-Podcast. Mein Name ist Karin Gothe und heute geht es um das Juli-Heft. Es ist diesmal rot und auch schon auf dem Weg in eure Briefkästen. Und natürlich könnt ihr das Heft wie immer auch online lesen. In diesem Podcast könnt ihr gleich drei AutorInnen kennenlernen, die mit mir über ihre Texte sprechen. Der Podcast dient aber auch dazu, euch einige Mitglieder der Blätter-Redaktion vorzustellen, sie zwar nicht sichtbar, aber wenigstens hörbar zu machen. Darum freue ich mich sehr, dass heute die Blätter-Geschäftsführerin Annette Mengel und Albrecht von Lucke aus der Redaktion beim Podcast dabei sind.
Hallo Karin.
Hallo ihr beiden.
Hallo Karin.
Wir sprechen gleich über das aktuelle Heft und geben euch unsere Lesetipps natürlich. Und danach gibt es wie immer drei Interviews. Albrecht von Lucke und ich diskutieren gleich gemeinsam mit dem Makrosoziologen und Bestsellerautor Steffen Mau über die politische Situation in Deutschland nach den Europawahlen und vor den Landtagswahlen im Osten. Und nicht zuletzt diskutieren wir, ob und wieso der Osten politisch anders tickt.
Dieses Gespräch könnt ihr auch in voller Länge hören, daraus haben wir einen Sonderpodcast gemacht. Danach geht es um Georgien. Die liefern ja eine tolle Show bei der Fußball-EM aktuell, aber hinter den Kulissen brodelt es.
Wie die Regierung in Tiflis versucht, das Land zu einem autoritären Regime nach Moskauer Vorbild umzubauen, obwohl die Menschen sich dort einen EU-Beitritt wünschen. Darüber spreche ich mit dem georgischen Kulturwissenschaftler Saal Andronikashvili.
Im dritten Gespräch geht es um Iran. Dort wird ein neuer Präsident gewählt. Wobei von freien Wahlen ja nicht wirklich die Rede sein kann. Katayoun Amirpour, Mitherausgeberin der Blätter und Professorin für den iranischen Kulturraum an der Uni Köln, über Machtpolitik in Iran.
Drei Ausschnitte aus den aktuellen Blättern für deutsche und internationale Politik. Aber es steckt ja wie immer noch viel mehr interessanter Lese- und Denkstoff im Heft. Lieber Annette, lieber Albrecht, welche Artikel würdet ihr den LeserInnen denn diesmal besonders ans Herz legen?
Ich fange mal an und ich hätte euch vorgeschlagen, unbedingt zu lesen den Text von Ruth Hoffmann, Zurechtgebogen und geplündert, die Instrumentalisierung des Widerstands vom 20. Juli 1944, wenn wir nicht eine Sonderfolge mit ihr machen würden, die ihr genau zum Datum werdet hören können.
Genau, in zwei Wochen schon.
Ganz genau. Deswegen meine unbedingte Leseempfehlung ist Christian Stöcker, Einlullen, Verschleiern, Zweifel sehen, wie die Fossillobby unsere Zukunft gefährdet. Ein Text angesichts des Wetters hier und all überall, der Flut, den Hitzerekorden auf der südlichen Halbkugel, der das Thema, was eigentlich ganz vorne stehen müsste, grundsätzlich beleuchtet, nämlich wie schaffen wir es, irgendwie die Klimakatastrophe noch aufzuhalten und was steht dem entgegen? Und er beschäftigt sich einfach mit den Netzwerken, mit den Personen, mit den Firmen und auch mit den Staaten, die seit Jahrzehnten wieder besseren Wissens noch möglichst lange, noch möglichst viel Geld mit fossilen Brennstoffen verdienen wollen. Und er zeigt einfach auf, wie viel Geld in Desinformationskampagnen fließen, in Manipulation und in Ablenkung. In einer Zeit, wo eigentlich von Jahr zu Jahr deutlicher wird, dass wir endlich wirklich was machen müssen. 2023 war das heißeste Jahr seit Aufzeichnungen, ganz genau. 24 steht dem in nichts nach. Ich glaube, es wird noch schlimmer. Und doch gibt es immer noch Subventionen in Billionenhöhe, jedes Jahr. Und Stöcker beschreibt einfach die Strukturen und Netzwerke und sagt am Ende, es ist höchste Zeit, die Männer, die die Welt verbrennen, in ihre Schranken zu weisen. Also meine unbedingte Leseempfehlung, Christian Stöcker, Einlullen, Verschleiern, Zweifel sehen.
Danke, Annette.
Albrecht.
Ja, ich weiß diesmal wieder gar nicht, was ich bei einem so tollen, es ist wirklich ein fantastisches Heft, was ich bei diesem Heft alles empfehlen kann, muss, soll. Aber wenn ich nicht gleich meinen Text vorstellen würde, dann würde ich Yuval Noah Harari, den großen israelischen Historiker, vorgestellt haben, der einen wunderbaren Text zur Wiederkehr des Imperialismus geschrieben hat und vor allem darin betont, warum nicht westliche Staaten besonders gegen Putin eigentlich sein müssten und für die Verteidigung des Völkerrechts. Also das zunächst. Aber das eigentliche große Stück, was ich für ganz wichtig halte, geschrieben von den beiden amerikanischen Politikwissenschaftlern Steven Levitsky und Daniel Ziebler, den beiden, die uns schon vor Jahren erklärt haben, wie Demokratien sterben, also quasi das Buch zu Trump geschrieben haben. Sie stellen jetzt in Ihrem Text bei uns vor, wie es eben nicht nur auf die Antidemokraten in Reinkultur vom Schlage Trump ankommt, sondern so Ihr Text, der da den Titel heißt, trägt die Banalität des Autoritarismus, wie halbloyale Demokraten die Demokratie zerstören, dass es genau diese sind, halbloyale Demokraten, die letztlich, indem sie nicht gegen Gewalt einschreiten, indem sie nicht Wahlen akzeptieren, immer diejenigen sind, die den Antidemokraten vom Schlage Trump in die Hände spielen, die Trumps überhaupt ermöglichen. Und insofern das aktuelle Stück zur fatalen Lage, nicht nur mit Blick auf Trump, sondern leider fatalerweise auch mit Blick auf das, was uns vielleicht mit der AfD im Osten und anderswo ins Hause steht.
Danke, Albrecht. Also ich lese ja immer die Nahost-Artikel zuerst, muss ich zugeben. Davon gibt es diesmal sogar zwei, von Daniel Bax und René Bildangel, kann ich beide empfehlen, lesenswert. Aber empfehlen möchte ich euch diesmal einen Artikel über Indien. Die weltgrößte Demokratie hat nämlich gerade ein neues Parlament gewählt. Und Antje Stiebitz analysiert in ihrem Artikel eigentlich sehr schön, warum der Wahlsieg des Amtsinhabers Narendra Modi trotzdem eine Niederlage für ihn ist. Modis Partei hat nämlich doch so viele Stimmen eingebüßt, dass er sich künftig Koalitionen suchen muss. Das heißt, die Inder und Inderinnen haben Modi bei der Wahl ganz klar gezeigt, dass sie für einen Wandel sind, dass sie seinen Hindu-Nationalismus nicht unterstützen und auch keine religiöse Spaltung wollen. Interessant auch, 41% der jungen Wähler, die einen großen Teil der Bevölkerung ausmachen, haben Modis Hauptrivalen, die sozialliberale und säkulare Kongresspartei, gewählt. Interessantes Wahlergebnis, schöner Artikel. Na, hoffentlich haben wir euch neugierig gemacht mit unseren Lesetipps.
Ja, ein tolles Heft. Wir sind jedenfalls, gerade das Heft frisch in die Hände bekommen sind, jedenfalls jetzt schon heiß drauf ist, auch unsererseits nochmal zu lesen. Kann ich für meinen Teil sagen.
Tolles unbedingt, Heft. Unbedingt.
Ja. Wenn jemand mehr lesen möchte oder vielleicht abonnieren möchte, da gibt es, glaube ich, auch wieder ein Angebot, oder Annette?
Wir haben immer noch, genau, unser Sommerabo. Schlagt gerne zu, sobald ihr es bestellt habt, auf der Website www.blätter.de kriegt ihr 3 Monate frei Haus. Das jeweils druckfrische Heft auf Papier, aber könnt auch sofort online loslesen und in der App auch in allen Texten stöbern. 15 Euro plus kleiner, netter Prämie.
Für 3 Hefte, unschlagbar. Jetzt aber gut.
Genau. So, danke für die Lesetipps. Wir sprechen uns am Ende des Podcasts in dieser Runde. Bei den Europawahlen haben wir es ja alle schwarz auf weiß gesehen, beziehungsweise schwarz und blau. Ost und West wählen anders und bleiben politisch getrennt. So steht es in der Wahlanalyse von Albrecht von Lucke in den aktuellen Blättern. Ebenfalls in den aktuellen Blättern analysiert der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität, warum der Osten anders bleibt, basierend auf seinem neuen Buch. Albrecht von Lucke und ich, wir freuen uns sehr, dass Steffen Mau heute hier bei uns im Podcast ist.
Hallo, ich freue mich auch.
Schön, dass du da bist, Steffen.
Herzlich willkommen.
Toll, klasse, wir freuen uns.
Wir dachten uns vorweg, machen wir einen kleinen Transparenzhinweis für die Hörerinnen und Hörer, da wir gleich über Ost und West sprechen. Also hier sitzen 3 Menschen mit 3 unterschiedlichen Prägungen oder Identitäten, wie man vielleicht auch dann sagen könnte. Da können wir darüber diskutieren. Steffen Mau aus Rostock, ein Ossi. Albrecht von Lucke, Ingelheim am Rhein, ein Wessi. Und ich nach deiner Definition ein Wessi mit Osthintergrund, weil meine Eltern aus der DDR in den Westen geflohen sind.
Ja, okay.
Wir können das ja diskutieren. Ist das jetzt eigentlich wichtig, wenn wir über solche Themen reden oder nicht? Wir fangen aber einfach mal so an. Steffen, wie unterschiedlich Ost und West noch sind, das kann man in ja verschiedenen Lebensbereichen erkennen, aber ganz besonders deutlich zeigt sich das aktuell in der Politik. Die jüngsten Wahlergebnisse zeigen also, der Westen spielt schwarz, der Osten blau. Oder wie nimmst du das wahr?
Es ist natürlich traurig, dass das so aussieht, das Wahlergebnis, aber andererseits bestätigt es doch, dass wir doch nach wie vor 2 Teilgesellschaften haben, die zwar zusammengewachsen sind und auch natürlich als deutsche Einheit funktionieren. Niemand will sich trennen und der Beziehungsstatus ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Aber es gibt nach wie vor ja ausgeprägte Unterschiede, Unterschiedlichkeiten im Hinblick auf soziale Strukturen, politische Kultur, auch Mentalitäten, gesellschaftspolitische Orientierung.
Aber heißt das jetzt zugespitzt, die AfD ist im Osten angekommen und ist da die neue Volkspartei geworden?
Wenn man die Zahlen sich anschaut und auch anguckt, wer das dort wählt, dann würde ich schon sagen, bei Zustimmungswerten von 30%+ und in manchen Regionen sogar von 35%, 38%, kann man schon von der Volkspartei sprechen. Das ist ja im Moment noch ein wachsendes Wahlpotenzial gewesen. Und vielleicht noch wichtiger ist, dass es sozusagen keine Partei ist, die jetzt gesellschaftlich sehr am Rand oder sozialstrukturell am Rand steht, sondern dass sie eigentlich in die Mitte der Gesellschaft eingegriffen hat. Das hat auch was mit der Größe zu tun, das ist klar. Wenn man das nur als sehr kleine Partei hat, dann ist man vielleicht so in der Lage, die Partei auch zu dämonisieren und zu sagen, die stehen jetzt irgendwie am Rand, das sind irgendwie Sonderlinge. Aber das ist in Ostdeutschland nicht mehr möglich, weil ja die Arzthelferin, der Chorleiter, der Mensch im Elternbeirat alle eventuell die AfD wählen oder sogar Mitglieder sind. Und das macht schon einen Unterschied, weil man dann das wirklich im Alltag nicht mehr so ohne weiteres auseinanderdividieren kann.
Und hat sie das mit dem Ostetikett besonders geschafft? Oder?
Das ist Teil dieser Strategie. Das hat aber was damit zu tun, dass der Osten auf bestimmte Art und Weise geframed wird. Ne? Also dass man den Osten mehr oder weniger jetzt, manchmal ja auch in diesen Schriften der AfD, als Vorreiter sieht. Ne? Also national befreite Zone, nicht so divers, nicht so migrantisch, auch nicht so verweichlicht wie der Westen. Und so gesehen kommt es zu einer identitätspolitischen Aufladung des Ostens durch die AfD. Aber das ist nur eine Facette dieser Ostidentität, klar. Aber die machen das im Moment sehr erfolgreich. Es gab hier vor anderthalb Jahren eine Demonstration in der Friedrichstraße, bin ich zufällig vorbeigelaufen, stand jemand mit Megafon und hat gebrüllt Ost, Ost, Ostdeutschland, war eine AfD-Demonstration. Habe ich hinterher auf Twitter gelesen, dass derjenige, der das Megafon hielt, aus Baden-Württemberg kam. Also das heißt, auch solche Leute eignen sich das dann an, um irgendeine Botschaft loszuwerden. Man sieht es ja überall, bei Union Berlin, bei Dynamo Dresden, in den Stadien wird Ost-Ost-Ostdeutschland skandiert. Aber man findet es auch überall, ne, bei Führungskräfteseminaren, irgendwie auf Theaterbühnen. Also überall ist das jetzt irgendwie doch ein identitätspolitisches Thema geworden.
Höcke ja explizit, wenn du daran denkst, dass Björn Höcke für sich reklamiert, wir, die AfD, so seine Intonation vollenden, den Widerstand von 89 gegen den Westen. Das war ja die Infamie, wir machen quasi mit den Montagsdemonstrationen da weiter, wo der Osten angefangen hat, dann irgendwann 90 aufhörte. Also die Tradition der Befreiungsbewegung fast Ost ist vom Höcke aufgenommen worden, instrumentalisiert worden und damit quasi als Wessi zu einer Ostidentität mitgemacht worden. Da siehst du, finde ich, wie das sich auch ablöst von der tatsächlichen Ostidentität.
Ja, das wird völlig neu gefüllt und dieses Vollende die Wende. Ne? Das ist ja im Prinzip nochmal der Versuch. Ja, wir gehen jetzt im Prinzip in den nächsten Schritt. Ja. Wir haben vielleicht den Staatssozialismus überwunden, aber eigentlich nicht komplett. Jetzt sind wir im dekadenten Westen angekommen und jetzt müssen wir vielleicht noch anti-amerikanisch und wie auch immer das so ein Stück weit weiterentwickeln. Also das würde ich auch so sehen. Das ist ein ganz interessanter Twist, auch dass man sich überhaupt in diese Revolutionsgeschichte von 89 hineinstellt und sich mehr oder weniger zum legitimen Erben davon macht, aber gleichzeitig natürlich auch sagt, man ist in so einer Art Widerstand, ne? Wie die Dissidenten des Neuen Forums gegen die DDR-Diktatur gekämpft haben, sieht man sich jetzt in so einer Tradition und sagt, wir gehen auch auf die Straße, um diese totalitären Entwicklungen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und irgendwie das Elitenkartell etc. zu bekämpfen.
Also die AfD macht sich das zunutze, aber eigentlich ist doch die Ostidentität eine viel größere Dimension.
Nee, also da würde ich sagen, ja, das ist natürlich ein riesiger Steinbruch, da kann sich jetzt jeder draus bedienen. Ich werde ja auch als ostdeutscher Soziologe tituliert und gehe nicht immer gleich auf die Barrikaden oder das hat ja mit AfD nichts zu tun, sondern das hat sehr viel breite Facetten. Das ist eine Form auch von biografischer Erinnerung. Das ist auch eine Form von neuer progressiver Identitätspolitik. Das gibt es ja auch, ne? So dritte Generation Ost und so etwas. Wie gesagt, auf den Theaterbühnen und so weiter, da findet das jetzt wirklich massiv statt. Ich werde zu unglaublich vielen auch Ostfestivals eingeladen, wo Leute das thematisieren wollen und häufig eben aus einer kritischen Perspektive, manchmal aus der Perspektive der Netzwerkbildung, aber manchmal auch sozusagen, um dieses Ostdeutsche in die Register der Identitätspolitik einzutragen. Mhm. Weil manche Ostdeutsche sagen, meine Güte, jetzt kommen alle möglichen Gruppen und reklamieren jetzt irgendwie eine Besonderheit und versuchen auch auf dieser Grundlage zu mobilisieren und sich politisch sichtbar machen. Und wir haben das eigentlich verpasst. In den 90er Jahren ist dieses Ostdeutsche verdrängt worden und wir versuchen uns jetzt letzten Endes genauso aufzustellen wie andere Gruppen auch, migrantische Gruppen, LGBTQI-Gruppen etc. Wir haben an der Humboldt-Uni jetzt auch, wenn wir studentische Hilfskräfte einstellen, auch so ein Formblatt, wo die Leute irgendwie so Diskriminierungskategorien ankreuzen müssen und da ist jetzt auch Ostdeutsch dabei.
Ach,
ne?
Nein.
Das ist so eine Latte von 10 unterschiedlichen Kriterien und das taucht jetzt genauso auf wie chronisch krank, Migrationshintergrund oder Ostdeutsch.
Und das ist von der Unileitung sozusagen oder von der Personalabteilung?
Vom Studentenrat, glaube ich, oder Studenten, ja, die haben das eingeführt. Das ist eine Selbstauskunft, ne? Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht belastbar.
Aber es entspricht ja dem, was du auch schreibst, dass die junge Generation vor allem auch da jetzt sehr stark drauf abzielt. Ist das jetzt vielleicht doch eher so ein Trend, weil diese Definitionen einfach sehr wichtig geworden sind heute?
Da muss man generell eine Frage an die Identitätspolitik stellen, ne? Also wie entwickelt sich das eigentlich? Es gibt ja auch viel Kritik daran, die, denke ich, auch zum Teil legitim ist. Aber es gibt auch gute Gründe, warum man sagen kann, Identität ist ein Marker, ist irgendwie eine Form einer sehr spezifischen Erfahrung, die sich eben nicht so ohne weiteres universalisieren lässt, sondern die eben nur eine Art von Sichtbarkeit braucht und auch durch den Rückgriff auf solche Merkmale braucht, um überhaupt was bewegen zu können, ne? Um nicht Diskriminierung oder Anerkennung, solche Themen dann in den öffentlichen Diskurs hineinzubringen.
Aber sie ist ja, und das wäre vielleicht der erste Punkt der ganz grundsätzlichen Anfrage, sie ist ja immer auch irgendwo gemacht. Ja? Also du beschreibst ja wunderbar in deinem Text zwei, finde ich, ganz starke Thesen. Die erste These, bei der ich sofort mitmache, ist die Kritik an Oschmann, die du übst. Wo du ja die Kritik daran übst, dass Oschmann sagt, eigentlich ist der Osten ein Opfer, ein Othering-Opfer der anderen. Er ist vom Westen gemacht. Du gehst dahin und sagst, nein, das ist in Form ja fast, ich würde es mal einer Selbstermächtigung sagen, der Osten macht sich schon selber. Das würde ich auch absolut unterstreichen. Ich sag mal, als Wessi, du hast es ja vorhin so schön dargestellt, Karin, klassischer Wessi, wo ich mal dazu sagen würde, ich finde das ganz witzig, meine Familie ist eigentlich aus Schlesien. Das heißt, es ist immer auch interessant, nicht? Also wie wir vielleicht sogar andere tiefer liegende, weit östliche Erfahrungen manchmal auch in Biografien inkorporieren, über die wir gar nicht reden. Also das heißt, wir alle verkörpern natürlich weit mehr als nur Westlertum. Also meine Familie war in Rheinhessen immer auch ein Stück weit nicht immer nur westlich, sondern hat sich weit östlicher begriffen. Übrigens deswegen auch immer sehr solidarisch mit der DDR-Bevölkerung. Mhm. Also das typische westliche Ablehnungsverhältnis, was es zum Teil ja gibt, kannten wir gar nicht. Aber was ich so interessant finde, Oschmann sagt, der Westen überzieht uns als Ostdeutsche, also die Ostdeutschen, nicht uns, aber er aus seiner Sicht, als die Ostdeutschen überzieht er mit Ablehnung, mit Negativität und darüber kommt überhaupt die ostdeutsche Identität zustande. Da sagst du, finde ich, völlig zu Recht, dem ist gar nicht so. Es gibt eine große Gleichgültigkeit eher des Westens gegenüber dem Osten. Es gibt eine Selbstdefinition des Ostens als Ostdeutsch. Das ist doch der erste Befund, den du hast.
Ja, ich würde jetzt nicht leugnen, dass es auch sozusagen mediale Formen der Abwertung und so weiter und auch Stereotype gibt über den Osten, ne? Also Maschendrahtzaun etc. Aber natürlich hat das strukturelle Gründe. Ost und West sind systematisch unterschiedlich und da kann man jetzt hunderte Indikatoren eigentlich auflisten, ne? Von der Moscheendichte über die Dichte der Tennisplätze bis hin zum Anschluss an Fernwärmenetze, aber auch viele andere Dinge, ne? Harte Faktoren, Vermögensungleichheiten etc. Und das ist auch klar, das wissen wir auch aus ganz vielen soziologischen Studien. Wenn es eine größere und eine kleinere Teilgesellschaft gibt, ist natürlich die größere für die kleinere viel relevanter als umgedreht. Ne? Genau. Natürlich werden die Bewusstseinsformen der viel größeren Einheit viel weniger beeinflusst und währenddessen sozusagen diese Ost-West-Unterscheidung für die Ostdeutschen schon sehr relevant ist. Ne? Da muss man nur mal nach Brandenburg gehen und gucken in gemischten Dörfern, wo sich dann auch viele Berliner und so weiter niedergelassen haben. Die Ostdeutschen wissen alle ganz genau, wer aus Ostdeutschland kommt oder aus Westdeutschland. Die Westdeutschen wissen das gar nicht. Ne? Ich bin ja da auch so halb behaust. Ne? Dann sagen die, ach so, du kommst aus dem Osten. Die interessieren sich, obwohl man die Jahre kennt, die interessieren sich gar nicht. Da wird es kein relevantes Unterscheidungskriterium. Und natürlich, wenn die AfD irgendwie gewählt wird oder wenn man Vorgänger hat, wieder in Chemnitz diese Übergriffe, dann gibt es natürlich auch einen öffentlichen Diskurs zum Osten, wo auch ein bestimmtes Image gepflegt wird, zu Recht oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt. Aber dass die Westdeutschen jetzt permanent darüber nachdenken, wer ist jetzt Ossi und wer ist Wessi, ist völlig, das trifft einfach nicht zu. Und von daher sage ich schon, Oschmann hat da eigentlich Unrecht, weil die Ostdeutschen, das wäre auch Quatsch, ne? Ich meine, zwei Einheiten schließen sich zusammen. Ja. Dann gehen sie natürlich nicht ineinander auf. Ne? Ich meine, auch wenn zwei Leute ein Paar bilden, ne? Dann, und sie sind ungleich, dann werden sie ja sozusagen durch diese Paarbildung, ja natürlich entsteht da irgendwie was Drittes, aber natürlich haben sie auch ihre mitgebrachte Identität. Aber sie haben auch eine Identität als Paar. Und von daher ist das natürlich Quatsch anzunehmen, das sei eine rein diskursive Erfindung des Westens.
Aber dein Befund, und da kommen wir mal zu der vielleicht problematischeren Seite, der Beschreibung nicht, sondern nicht der analytischen Beobachtung, sondern auch der Beschreibung als Ostidentität, die ja dann was Affirmatives hat. Dein Befund ist ja zunächst mal, und der ist, glaube ich, tatsächlich absolut richtig, dass sich diese Ostidentität eigentlich stärker nach der Wende herausgebildet hat und nicht unbedingt im Schwinden begriffen ist. Und da taucht dann schon für mich die Frage auf, du gehst ja mit dem Ostidentitätsbegriff selber durchaus, ich nenne das nicht affirmativ, aber du nutzt ihn, du sprichst wiederholt, auch gerade im ganz tollen Text hier bei uns in den Blättern, immer wieder von der Ostidentität. Und die Frage ist natürlich, du sagst zwar auch, es ist quasi eine Beididentität, sie ist nicht total, sie bleiben Deutsche, aber sie haben eben auch diese Ostdeutsche. Und für mich ist die spannende Frage dabei, gerade wenn du das auch als progressiv ja auch nochmal betonst, steckt nicht darin trotzdem ein Herausheben eines Merkmals, das enorm herausgehoben wird, das aber dazu tendiert, Individualismen ein Stück weit zu negieren, weil auch im Osten natürlich so derartig unterschiedliche Biografien sind, dass gerade mit dem Begriff Oststolz und Osttrotz sich manche, glaube ich, kritische Geister gar nicht so gemein machen würden, und steckt damit eine Abwertung anderer Unterschiede, die vielleicht beispielsweise zwischen Mecklenburgern, Sachsen doch zum Teil weit größer, ganz zu schweigen von der Differenz zwischen Stadt und Land. Die Leipzigerin im Antifa-Viertel, was weiß ich, Konnewitz oder sowas, hat wenig zu tun vielleicht mit dem Landgesessenen, ja, in Brandenburg, der Höcke-fanatisch ist. Ist das nicht die Gefahr, dann doch in so einem Begriff wie Ostidentität damit nicht Sachen zu amalgamieren, die eigentlich nicht so sehr zusammengehören?
Ja, das ist ja erstmal eine analytische Frage, ne? Ob das tatsächlich ein Selbstkonzept ist, was Leute haben. Und da würde ich schon sagen, das ist schon so. Mhm. Aber ich sage ja gleichzeitig, es ist eine dünne Identität. Ne? Ja, das ist sozusagen jetzt kein fixer Identitätskern, den man irgendwie beschreiben könnte. Mhm. Und es ist auch keine Identität, die alles andere dominiert. Ne? Also alle anderen sozialen Rollen oder Aspekte, die irgendwie wichtig sein könnten, statt Land und so. Und es ist auch nicht für alle gleich bedeutsam. Das variiert wahnsinnig stark. Mhm. Was ich einfach interessant finde, ist, dass es auch in der jungen Generation, bei der Nachwendegeneration offensichtlich so etwas gibt, dass sie sich als Ostdeutsche fühlen. Ich merke dasselbe auch bei meinen Studierenden. Ich gebe gerade ein Seminar Ostdeutschland erforschen. Da waren 130 Anmeldungen auf 25 Plätze und fast nur Ostdeutsche. Ne? Also Leute, die, was weiß ich, dann irgendwie 2000 oder 2002, 2003 geboren sind. Ganz junge Leute, die sich damit irgendwie beschäftigen wollen. Die wissen, dass es in ihren Familien eine Rolle spielt. Dass es bei den Großeltern irgendwie eine Rolle spielt. Das wird am Armbrotstisch irgendwie tradiert. Ist ganz interessant, mir hat jetzt vor ein paar Tagen jemand was zugeschickt, und zwar eine interministerielle Note aus dem Jahr 1991 oder 92, und da wird im Prinzip festgelegt, wie man über die 5 neuen Bundesländer zu reden hätte, und da werden die verschiedenen Varianten diskutiert, und Ostdeutschland wird dort rigoros abgelehnt als Begriff. Mhm. Der Ostbeauftragte heißt ja erst jetzt Ostbeauftragte. Vorher hat man das immer vermieden, weil man keine gemeinsame ostdeutsche Identität kreieren wollte. Ne? Mhm. Die Leute sollten zerfallen in diese regionalen Identitäten. Mhm. Aber das Interessante ist, das Hauptargument war, dass Ostdeutschland natürlich Gebiete jenseits von Oder und Neiße mit einbezieht.
So wie deine Verwandten.
Das wollte man damals vermeiden. Ne? Also worüber redet man eigentlich über Ostdeutschland? Ist das ja eigentlich Mitteldeutschland oder wie auch immer. Ne? Aber jetzt hat sich dieser Ostdeutschland-Begriff wahnsinnig durchgesetzt. Das ist selbst für mich verblüffend. Und natürlich die Identität, das ist ja so ein berühmter Spruch von Jens Reich, DDR-Bürger bin ich erst nach ihrem Untergang geworden. Ne?
Unser Herausgeber, Jens Reich, toller Mann.
Aber sag mal, hat das nicht auch damit zu tun, dass die Geschichte schlecht aufgearbeitet wurde? Dass da jetzt das Interesse auf einmal so groß ist, auch an diesen Seminaren oder an dieser Identität. Und wer bin ich eigentlich? Was bedeutet das?
Ja, vielleicht. Aber wenn man jetzt sagt, okay, Ostdeutschland ist auch anders, dann sagt sich, Ostdeutschland ist ein anderer Kultur-, Sozial- und Erfahrungsraum. Und dass Leute ihre Identität in Auseinandersetzung mit diesem anderen Kultur-, Sozial- und Erfahrungsraum ausprägen, ist ja erstmal nichts überraschend. Das machen Waliser auch oder Schotten auch. Oder Leute aus dem Mezzogiorno oder aus der Lombardei natürlich ganz genauso. Das trägt für alle. Und da würde ich sagen, da gibt es zwischen den 5 neuen Bundesländern und vielleicht Ost-Berlin-Teilen, gibt es ein übergreifendes Band von Gemeinsamkeiten, die vielleicht jetzt zwischen Thüringen und Hessen nicht existieren. Da existieren für andere Gemeinsamkeiten, aber die nicht. Und dafür aber zwischen Thüringen und Mecklenburg oder zwischen Thüringen und Brandenburg. Und das ist vielen Leuten sehr bewusst. Darüber gibt es auch einen Diskurs, ne? Der gehört natürlich zur Erzeugung immer mit dazu, dass man irgendwie einen Resonanzraum schaffen kann, dass die Begrifflichkeiten überhaupt vertraut sind, dass man sich mit anderen verständigen kann. Und ich kritisiere Oschmann ja viel, aber er hat eine interessante Beobachtung, weil immer gesagt wird, man kann gar nicht Ostdeutsche und Westdeutsche mehr unterscheiden. Und er sagt, die Unterscheidung ist doch, wenn über die Ostdeutschen in den Medien gesprochen wird, ob man sich angesprochen fühlt oder nicht. Oder wenn es einen Spiegeltitel gibt, der heißt, der ist er, der Ossi, dann fühlt sich natürlich nicht Günther Jauch, der in Potsdam wohnt, oder Dickmann oder wer auch immer oder Friedrich Springer aus Potsdam angesprochen, obwohl die auch im Osten leben, sondern die wissen ganz genau, dass da über die anderen gesprochen wird. Und die anderen wissen auch, dass über sie gesprochen wird. Gibt natürlich ein paar Mischfälle und so weiter, aber für die allermeisten ist das doch irgendwie dann klar, wer gemeint ist und wer nicht gemeint ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Beobachtung.
Das war Steffen Mau, Soziologe von der Humboldt-Universität im Gespräch mit Albrecht von Lucke. Das gesamte Interview ging noch wesentlich länger, deswegen haben wir daraus einen Sonderpodcast gemacht und den findet ihr ab heute im Feed eures Podcast-Anbieters. In Georgien wünschen sich 80% der Bevölkerung laut aktuellen Umfragen, dass ihr Land in die EU eintritt. Seit Dezember ist Georgien sogar ganz offiziell Beitrittskandidat. Aber jetzt hat die EU die Gespräche erstmal verschoben. Grund ist das gerade verabschiedete sogenannte Agentengesetz, das Zivilgesellschaft und Opposition stark einschränken wird. Über die Situation in Georgien spreche ich jetzt mit Saal Andronikashvili. Er forscht am Leibniz-Zentrum in Berlin. Hallo Saal.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist.
Dankeschön, ich freue mich über die Einladung.
Ja, trotz anhaltender Proteste der Bevölkerung, trotz internationaler Kritik, trotz klarer Ansage der EU, hat die georgische Regierung dieses Agentengesetz vor kurzem durch das Parlament gebracht. Was bedeutet das Gesetz für die Zivilgesellschaft in Georgien?
In diesem Gesetz geht es darum, dass alle Nichtregierungsorganisationen, die über 20% ihrer Einkünfte aus dem Ausland beziehen, sich registrieren müssen als Agenten sozusagen des ausländischen Einflusses. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sehr hohe Strafen fällig, über 5000 Lari, das ist umgerechnet so ungefähr 2000 Euro. Sehr viel Geld für Georgien und davon sind nicht nur die Nichtregierungsorganisationen betroffen, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NGOs. Das klingt jetzt erstmal vielleicht gar nicht so dramatisch, aber das Problem ist, dass damit die Regierung im Grunde genommen die Zivilgesellschaft angreifen und sich unterordnen möchte. Und dann kommen wir jetzt zum größeren Bild.
Treibende Kraft dieses Gesetzes ist die Regierungspartei der Georgische Traum. Was ist das für eine Partei?
Georgischer Traum wurde 2011 schon gegründet von Bidzina Ivanishvili, einem Oligarchen, der in Russland in den 90er Jahren unter sehr skurrilen Bedingungen reich geworden. Er kam dann nach Georgien, hat zunächst angefangen sozusagen als Mäzen, hat unter anderem die Vorgängerregierung finanziert. Dann aber seine eigene Partei gegründet und 2012 die Wahlen gewonnen. In all diesen Jahren, seit 2012, hat Ivanishvili, der nur ein Jahr als Premierminister ein öffentliches Amt begleitet hat, Georgien gelenkt de facto. Also es gab, glaube ich, 6 oder 7 Premierminister in dieser Zeit, aber im Hintergrund agierte immer Ivanishvili. Und seit 2012 hat er mit Hilfe seiner Partei versucht, die Gewaltenteilung in Georgien aufzuheben. Er kontrolliert einen Großteil der georgischen Medien, besitzt ein Vermögen, das ungefähr 20% des georgischen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Ja, und die politische Opposition hat er auch lange Zeit sozusagen dämonisiert und mehr oder weniger ausgeschalten. Der einzige freie Akteur in Georgien ist Zivilgesellschaft. Und dieses Gesetz ist eben dazu da, um jetzt diese Zivilgesellschaft sozusagen als freier Akteur auszuschalten.
Diese Partei Georgischer Traum wird ja auch von vielen Georgischer Albtraum genannt.
Das stimmt.
Sie ist aber damals ja gewählt worden. Wofür steht sie denn, außer dass sie jetzt nach und nach sozusagen alle demokratischen Institutionen versucht auszuhebeln?
Das Problem ist, dass sie für gar nichts steht sozusagen. Sie war immer eine Negativpartei. Sie wurden nur gewählt, weil, also im Grunde genommen wurde sie nicht gewählt, sondern die Vorgängerregierung unter Präsidenten Saakaschwili wurde abgewählt. Diese Partei hat damals alles Mögliche versprochen, von der irgendwie zunehmenden Orientierung zu Europa, linke Politik, Kommunalreform, mehr Selbstverwaltung und alles Mögliche. Ja, also die Wahlversprechen waren immens. Viele Menschen haben das geglaubt und peu à peu hat Georgischer Traum alle Masken fallen lassen. Es wurde klar, dass sie genauso neoliberal regieren wie die Vorgängerregierung. Sie wurden dann aus der Sozialistischen Internationale auch ausgeschlossen und haben jetzt mit diesem Gesetz auch sozusagen die weitere Maske fallen lassen, dass sie für die Integration in Europa stehen. Das behauptet erstaunlicherweise die Regierung immer noch, dass es sozusagen mit diesem Gesetz Georgien mehr Chancen hätte für Europa-Integration als ohne diesem Gesetz, obwohl alle Regierungen, alle europäische Regierungen und das Europäische Parlament und die Europäische Kommission sehr klar sagen, mit diesem Gesetz gibt es keinen Europa-Beitritt und keine Chance für Europa in Georgien. Also dieser georgische Traum stand für leere Versprechen, die nie umgesetzt worden sind.
Und im Oktober sind ja Parlamentswahlen angesetzt. Und der Parteigründer, von dem du gerade gesprochen hast, diese graue Eminenz, Ivanishvili, der hat wohl jetzt auch gesagt, er würde alles dafür tun, dass bei den Parlamentswahlen seine Partei auch wieder gewählt wird.
Genau, also diese Wahlen sind eigentlich auch ein Grund für dieses Agentengesetz. Diese Wahlen sind die ersten Verhältniswahlen in Georgien. Dort fürchtet Ivanishvili und seine Partei, diese Wahlen zu verlieren. Und deswegen hat er im Grunde genommen so diesen Angriff gestartet, um diese Wahlen auch für sich zu entscheiden. Einer der Gründe, warum es so ist, sind auch die Beobachtermissionen und georgische Beobachterorganisationen, die natürlich auch Nichtregierungsorganisationen sind. Und wenn es ihm gelingt, dann vor den Wahlen die georgische Wahlbeobachter auszuschalten, hat er auch einen wichtigen Vorteil bei den Wahlen.
Der georgische Traum wird auch von manchen der russische Traum genannt. Die Partei möchte das Land näher an Russland rücken. Dabei ist doch die Beziehung Georgien zu Russland historisch auch schon sehr angespannt, sehr belastet. Georgien hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ja immer wieder versucht, sich auch vom russischen Einfluss zu lösen. Und der vorige Präsident Saakaschwili hatte das Land sehr klar in Richtung EU und NATO geführt und er sitzt heute in Haft. Will der georgische Traum die Entwicklung der letzten 35 Jahre zurückdrehen?
Ja, das ist das große Problem. Dieser Russlanddruck der regierenden Partei hat mehrere Facetten. Diese Wahl entscheidet nicht nur darüber, ob Georgien Demokratie bleibt oder Richtung Autoritarismus abdriftet, sondern auch, ob Georgien auf dem europäischen Weg bleibt oder in die russische Einflusssphäre zurückkehrt. Es ist, wie du gesagt hast, richtig, dass alle Vorgängerregierungen in Georgien einen europäischen Kurs hatten. Auch wenn sie untereinander sehr zerstritten waren, also gab es auch Rodion Shevardnadze, Shevardnadze und Saakaschwili, hat sie alle der Westkurs geeint. Und egal, wie groß die Differenzen innenpolitisch waren, egal, wie die Vorstellungen über Nation waren, wurde der Westkurs oder NATO-Kurs und EU-Kurs nie in Frage gestellt. Ivanishvili ist der Erste, der diesen grundsätzlichen Konsens der georgischen Gesellschaft in Frage gestellt hat. Und du hast völlig richtig in deiner Anmoderation auch gesagt, 80% der georgischen Bürgerinnen und Bürger unterstützen den EU-Beitritt Georgiens. Ivanishvili hat sozusagen doppelte Affinität zu Russland. Die eine Facette ist, dass er dann sein Geld eben in Russland gemacht hat und er gehört zu diesem oligarchischen Netzwerk. Und dieser Netzwerk ist sehr Putin nah, nicht wahr? Weil in Russland kein Oligarch überleben kann ohne irgendwie Putin Nähe und ohne Putins Gnaden. Es gibt Verbindungen zum russischen Geheimdienst. Es gibt auch journalistische Untersuchungen, die das belegen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass er als ein autoritärer Führer, also baut er in Georgien sozusagen eine autoritäre Oligarchie auf, inkompatibel ist mit der Europäischen Union. Sollte Georgien ein Teil der Europäischen Union werden, würde Ivanishvili so nicht regieren können, wie er jetzt regiert. Deswegen ist diese Allianz sozusagen der autoritären Staaten mit Russland an der Spitze sein natürliches Element. Und eben für Georgien bedeutet das tatsächlich eine Wahl zwischen Europa und Russland. Das wird sich entscheiden im Oktober.
Aber ich will nochmal zurück auf die Bevölkerung,
ja.
Also die Georgierinnen und Georgier. Wie sehr spielt auch Angst vor Russland eine Rolle? Ich habe ja gerade das angespannte Verhältnis beschrieben. 2008 gab es einen Einmarsch. Russland ist immer noch in Teilen Georgiens präsent militärisch. Russland hat den Ukraine-Krieg vor 2 Jahren begonnen, der ja auch nicht so weit weg ist.
Ja, also diese Angst vor Russland ist auch etwas, was Ivanischwili aktiv für seine Propaganda nutzt. Vor einigen Wochen kam es ein Video, erstaunlicherweise von Ivanischwilis Frau, die ansonsten politisch nicht aktiv ist. Und in diesem Video wurde gezeigt, sozusagen in einem Frame, westliche Politiker, die Maidan unterstützt haben in der Ukraine. Und dann kam im nächsten Bild kamen die Gräber der ukrainischen Soldaten. Im zweiten Frame wieder europäische Politiker, die dann sozusagen den europäischen Weg Georgiens unterstützen. Und dann kamen die Fragezeichen. Ja, die Aussage dieses Videos war klar. Wenn Georgier sich für Europa entscheiden, kommt der Krieg und kommen die Gräber. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von Ivanischwilis Propaganda. Und diese Angst sitzt in der Tat in der georgischen Bevölkerung sehr tief. Ivanischwili dämonisiert die Opposition, dass sie als radikale Opposition bezeichnet, ohne dafür Belege zu haben. Also die Opposition ist keine radikale Opposition, im Gegenteil. Und er bezeichnet sie auch als Kriegspartei. Und den Westen wird in diesem Propagandanarrativ als eine globale Kriegspartei bezeichnet. Ja, das sozusagen Ukraine-Krieg geht auch nicht auf sozusagen Putins Rechnung, sondern geht auch auf die Rechnung der globalen Kriegspartei. Die ist sozusagen die Initiatorin des Krieges. Diese Propaganda, egal wie verrückt sie ist, wirkt natürlich auf einen Teil der Bevölkerung, weil sie diese sehr, also wirklich im Rückenmark sitzende Angst des Krieges aktualisiert.
So, am Ende drängt sich jetzt doch nochmal die Frage auf, wenn der georgische Traum schon so lange an der Macht ist und den Staat auch schon länger umbaut, wieso schaut die EU eigentlich jetzt erst genauer hin?
Okay, hat die Europäische Union versagt, die Ostpolitik der Europäischen Union war mehr oder weniger nicht vorhanden vor dem Ukraine-Krieg, weil man hat ja immer auf die Partnerschaft mit Russland gesetzt, vor allem in Deutschland, und diese kleinen Länder wie Ukraine und Georgien waren ja als Störfaktor gesehen, sagen wir mal direkt, ja. Jetzt, gut, also wir müssen vielleicht nicht in die Vergangenheit schauen, aber vorne schauen, ne? Nach vorne schauen. Und jetzt, mindestens jetzt, muss ja die neue Ostpolitik kommen mit der Zeitenwende, die zwar deklariert, aber noch nicht ganz umgesetzt wird. Die Europäische Union hat natürlich für Georgien jetzt schon sehr viel gemacht, auch mit diesem eigentlich als Vorschuss gegebenen Kandidatenstatus. Das war auch ein wichtiges Signal und gutes Signal. Das Problem ist jetzt, was die Europäische Union macht, und darauf will ich wirklich aufmerksam machen, wenn der georgische Traum die Wahlen verliert, diese Wahlniederlage aber nicht akzeptiert. Die Amerikaner reagieren da sehr viel schneller. Sie haben jetzt schon nach diesem Gesetz Preisesanktionen verhängt gegen die Urheber oder einige Urheber dieses Gesetzes und gegen die Menschen, die jetzt gewaltsam gegen Demonstrationen vorgehen, die Verantwortlichen dafür. Die Europäische Union hat bis jetzt nichts Entsprechendes gemacht. Es ist natürlich klar, dass als dieser Riesenorganismus kann die EU nicht so schnell reagieren, vor allem weil solche Länder wie Ungarn diese Entscheidungen blockieren würden. Aber ich meine, für Georgier wäre Rückkehr in die russische Einflusssphäre fatal. Das Ganze hinsteuernd auf Europa nach dem ersten Tag der Unabhängigkeit wäre damit zerstört. Und wann Georgien wieder diese Chance hätte, die jetzt heute greifbar ist, in die EU zu kommen, wissen wir nicht. Es ist nicht nur einseitig schlecht für Georgien, sondern es ist auch für die Europäische Union nicht sehr gut, weil Georgien hat ja diese sagen wichtige geografische Lage, ist wichtig für die Handelsbeziehungen, weil jetzt die Russland-Route nicht mehr so funktioniert und man weiß nicht, wann sie wieder funktionieren wird. Es ist schon im beidseitigen Interesse, obwohl natürlich das georgische Interesse hier das Interesse der Europäischen Union überwiegt. Aber wenn man tatsächlich sozusagen die Zeitenwende ernst nimmt und an die neue Sicherheitsarchitektur in Europa nachdenkt, wo die Ukraine eine Rolle spielt und Moldawien eine Rolle spielt, Georgien, vielleicht auch Armenien eine Rolle spielt, dann muss die EU sehr viel aktiver werden in dieser Region, natürlich die Zivilgesellschaft unterstützend nach Möglichkeiten und zumindest versuchen sicherzustellen, dass die Wahlen im Oktober frei und fair sind, und wenn sie nicht frei und fair sind, dann das auch irgendwie laut sagen und dagegen etwas unternehmen, weil dann werden die großen Protesten kommen und dann kommt sozusagen das große Showdown.
Herzlichen Dank, Sal Andronikashvili.
Dankeschön.
Fürs Kommen und für den Einblick in die georgische Situation. Kleiner Nachtrag zur Fußball-EM. Die georgischen Spieler sollen ja lieber nicht über Politik sprechen dort. Der Präsident des georgischen Fußballverbands, Levan Kobiashvili, ist ein Mann des Regimes, des prorussischen Regimes. Interessanterweise hat er früher bei Hertha gespielt. Viele Menschen im Iran haben gejubelt, als der Präsident Ebrahim Raisi kürzlich bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Sie jubelten allerdings vor allem, weil sie es als gerechte Strafe ansahen für einen Hardliner, der für den Tod tausender Oppositioneller verantwortlich war. Warum sie jedoch keine Hoffnung auf die Neuwahl des Präsidenten setzten, darüber spreche ich jetzt mit Katayun Amirpour. Sie ist Professorin für den iranischen Kulturraum und die schiitische Welt an der Uni in Köln und Mitherausgeberin der Blätter. Hallo Katayun, hallo nach Köln.
Hallo.
Ja, der Name des neuen iranischen Präsidenten ist jetzt, während wir das Gespräch führen, noch nicht bekannt. Du sagst aber, es ist im Grunde sowieso egal, welcher der sechs Kandidaten es sein wird. Wieso?
Nun, es sind ohnehin nur die Kandidaten zugelassen worden, die streng auf Linie sind. Es haben sich 80 Menschen beworben. Frauen werden grundsätzlich nicht zugelassen. Es gab tatsächlich auch weibliche Kandidaten. Und die anderen, die rausgeschmissen wurden, das war auch relativ klar. Es gab keine Begründung, warum man sie disqualifiziert hat. Aber die sechste jetzt noch im Rennen sind, das sind eben im Grunde die, die streng die Linie des Revolutionsführers vertreten. Und darum macht es fast keinen Unterschied, wer jetzt wirklich das Rennen macht.
Also die eigentliche Macht im Staat liegt ja auch bei den Revolutionsgarden, wie du sagst.
Bei den Revolutionsgarden und beim Revolutionsführer. Also Ali Khamenei, der erste Mann im Staate, hat die Richtlinienkompetenz in der Politik inne. Er entscheidet über Krieg und Frieden. Er wird zum Beispiel entscheiden, wie das mit Israel weitergeht. Und insofern ist der Präsident da mehr oder minder ein Handlanger.
Und der Revolutionsführer Ali Khamenei verfügt quasi über nicht nur über die Revolutionsgarden, die wir ja auch kennen, als brutale Schlägertruppen, als paramilitärische Truppen. Aber da ist ja noch mehr dahinter. Das ist ja ein richtiger Apparat.
Die Revolutionsgarden sind ein sehr hochgerüsteter Apparat. Zum einen, man weiß noch nicht mal genau, wie viele Mann da eigentlich dahinter stehen. Man geht so von 700.000 Männern unter Waffen aus. Aber vor allem sind die Revolutionsgarden auch ein Wirtschaftsimperium. Man geht davon aus, dass sie bis zu 80% der iranischen Wirtschaft kontrollieren. Und das ist eben auch dafür verantwortlich, dass immer noch so ungefähr 10-15% der Bevölkerung hinter diesem Regime stehen, weil viele alimentiert werden finanziell und weil eben diese vielen Mann unter Waffen es schaffen, die bis zu 85%, was das Regime ja selber sagt, das sind die Zahlen, die das Regime selber herausgibt, aber es kann es immer noch schaffen, diese 85% zu unterdrücken.
Also ich frage mich, selbst wenn jetzt relativ reibungslos ein neuer Präsident bestimmt wird, auch der Revolutionsführer Ali Khamenei ist ja schon 85 Jahre alt. Also er wird es ja wahrscheinlich vermeiden, in der nächsten Zeit mit einem alten Hubschrauber zu fliegen. Aber es kann ja durchaus sein, dass er eines natürlichen Todes stirbt. Was passiert dann?
Das ist in seinem Alter in der Tat nicht ganz unwahrscheinlich, dass das in die nächste oder übernächste Amtszeit des Präsidenten fällt, der jetzt gewählt wird, wobei Wählen in Anführungszeichen zu setzen ist. Nun, was Ali Khamenei möchte, ist, dass ein möglichst reibungsloser Übergang gestaltet wird von ihm zu seinem Nachfolger. Und die Spekulationen schossen in den letzten Jahren natürlich immer mal wieder ins Kraut, wer denn dieser Nachfolger sein könnte. Weit mehr als in Iran selbst wurde gemutmaßt, dass das Ebrahim Raisi sein könnte, dass Ali Khamenei ihm deshalb auf den Präsidentenposten verholfen habe. Aber in Iran selbst fand ich eigentlich immer in den letzten Jahren, sagen sowieso die meisten Menschen, dass Ali Khamenei eher seinen Sohn Mujtaba an dieser Stelle sehen möchte. Es führt schon jetzt kein Weg an dem Sohn vorbei. Der Sohn bestimmt jetzt schon maßgeblich die Politik seines alternden Vaters. Und die Gegenargumente, die immer ins Feld geführt worden sind, die fand ich eigentlich nie so richtig einleuchtend. Im Ausland wurde immer mal formuliert, das würde eigentlich gegen die Grundprinzipien der Revolution verstoßen, denn schließlich habe man damit gerade ja eine dynastische Thronfolge abschaffen wollen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass sich diese dynastische Herrschaftsregelung im schiitischen Islam gar nicht so schlecht argumentieren lässt. Da unterscheidet sich der schiitische sehr stark vom sunnitischen Islam. Denn in der Imamat-Theorie, die die Grundlage ist für den schiitischen Islam, geht das immer vom Vater auf den Sohn über. Also insofern finde ich, kann man das ohne große Klimmzüge, und da sind schiitischen Klerikern tatsächlich schon weit größere gelungen, in diesem Falle ganz gut argumentieren. Und damit wäre eben sichergestellt, dass das eintritt, was für Ali Khamenei ja das allerhöchste Ziel ist, nämlich dass diese Revolution in ihrem Fortbestand gesichert ist, dass das System aufrechterhalten wird und dass da nicht irgendwas noch an Querschießen passieren könnte. Denn dafür steht in der Tat sein Sohn Mujtaba, der eben auch sehr, sehr gute Kontakte zu den Revolutionsgarden unterhält. Das braucht man. Man braucht diese Machtbasis, um im ersten Amt des Staates sein zu können. Und insofern denke ich, ja, ist das letztendlich der Plan. Und der neue Präsident soll halt schauen, dass das möglichst reibungslos über die Bühne geht.
Weil das wäre ja sozusagen auch eine Möglichkeit der Opposition, irgendwie sich Gehör zu verschaffen, wenn in dem Moment der Machtübernahme irgendwas schiefläuft, wenn es vielleicht doch zu Konkurrenzsituationen kommt oder Ähnlichem.
Genau, und deswegen muss man die Konkurrenzsituation schon im Vorfeld ausschließen, ne? Ausschalten. Das hat man ja bei den vorletzten Präsidentschaftswahlen immer schon gemacht, indem man wirklich dann gar keine anderen Kandidaten mehr zugelassen hat. Vor Jahren haben wir noch ein deutlich größeres Spektrum gesehen bei den iranischen Präsidentschaftswahlen, 1997 zum Beispiel, als quasi unfallmäßig Mohammad Khatami zugelassen wurde. Der konnte dann auch im Detail nicht viel verändern und hat sich selbst immer bezeichnet als den eigentlichen Oppositionsanführer. Aber es war da trotzdem ein größeres Meinungsspektrum abgebildet. Und weil das in den letzten Jahrzehnten dann dem Revolutionsführer zu gefährlich wurde, hat er bei den letzten Wahlen immer dafür Sorge getragen, dass wirklich nur die zugelassen werden, die genau seinen Kurs vertreten. Und jetzt haben wir ja gesehen bei der Kandidatenauslese, dass ein Kandidat sich so ein bisschen als Reformer inszeniert, Pezeshkian, der sogar zitiert wurde mit den Worten, ich werde durchsetzen, dass das Kopftuchgebot nicht mehr so strikt durchgesetzt ist, womit er sich schon relativ weit vorgewagt hat, aber andererseits hat es ihm auch niemand abgekauft, denn das ist dermaßen eine Säule des Systems, dass es kaum vorstellbar ist, dass er da dran rütteln wird können. Aber das ist jetzt auch wirklich mehr nur so ein Feigenblatt, weil das Regime versucht, die Menschen an die Wahlurnen zu kriegen, die einen moderaten Kandidaten haben wollen. Aber für die wird auch er unwählbar sein, wenn er eben letztlich trotzdem zu sehr auf Linie ist.
Bemerkt man denn oder bemerkst du denn irgendwie doch einen Effekt dieser Protestbewegung, die ja nun wirklich monatelang auch sehr vehement war und das ganze Land erfasst hat? Also dass da eine gewisse Angst doch im Regime ist, dass da nochmal wieder was überkochen könnte, dass sie doch gefährdet sind?
Da ist eine riesengroße Angst. Also die bestand natürlich vor allem im Herbst 2022. Wir haben ja sehr gute iranische Hackergruppen im Ausland und deswegen wissen wir einigermaßen gut Bescheid über die internen Dokumente des Regimes. Und da wurde zum Beispiel einmal geleakt, dass das Regime diese Proteste jetzt für die größte Bedrohung seit Bestehen der Islamischen Republik sieht. Denn es ist ja nicht so, als hätte es nicht ständig Protestbewegungen gegeben in Iran. Also wir haben ganz, ganz viele gesehen, die zum Teil auch mehr Menschen auf die Straße gebracht haben. Wenn wir uns erinnern, zwei Tage nach der gefälschten Wahl 2009 waren allein in Teheran 3 Millionen Menschen auf der Straße und haben sich aufgelehnt gegen diesen Wahlbetrug. Sowas haben wir jetzt im Herbst 2022 in dieser Masse gar nicht gesehen. Aber das Regime hat sehr deutlich erkannt, dass diese Protestbewegung eine neue Qualität hat, weil sie nämlich komplett schichtenübergreifend ist. Wir hatten 2009 fast nur die Mittelschicht auf den Straßen, die sich ja auch nur über eine gefälschte Wahl beschwert hat, aber nicht eine komplette Regimeänderung gefordert hat. Dann hatten wir 2017/18 zum ersten Mal die eigentliche Klientel der Revolution, nämlich die ärmeren Bevölkerungsschichten auf der Straße. Da kamen also die noch dazu. 1999 waren es die Studierenden. Und jetzt, ab 2022, waren es eben wirklich alle Teile und alle Schichten der Bevölkerung. Und das auch vollständig ethnienübergreifend. Die haben sich auch nicht auseinanderdividieren lassen durch das Regime. Und da kam eben raus, dass das Regime sagte, also das ist jetzt wirklich die größte Bedrohung, mit der wir uns jemals konfrontiert sahen. Deswegen schlagen sie sie ja auch so brutal nieder. Und wenn du eben gefragt hast, wo ist die denn abgeblieben? Die sind immer noch da. Selbst heute meldet man täglich Demonstrationen und Proteste aus Iran. Aber die sind natürlich konfrontiert mit einer wahnsinnig großen Militärmacht, eben weil das Regime sie für so eine kritische Masse hält. Und deswegen hat sich viel davon verlegt auf den zivilen Widerstand, also dass Frauen eben immer noch trotz der sehr, sehr hohen Repressionen, die ihnen drohen, ihr Kopftuch nicht tragen, dass Graffitis an den Wänden sind, dass Geldscheine beschmiert werden. Und letztlich kann man ja sagen, man kann natürlich sowas unterdrücken mit massiver Militärgewalt, aber man kriegt die Idee ja nicht aus den Köpfen der Menschen raus. Und dass die Idee immer noch vorhanden ist, das ist, glaube ich, ganz klar.
Die passive Rolle der westlichen Welt wurde ja viel diskutiert und viel kritisiert während der Proteste. Also die EU hat es ja noch nicht mal geschafft, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Was bleiben uns eigentlich noch für Möglichkeiten im Westen, die iranische Opposition zu unterstützen?
Nun, es ist wahnsinnig schwierig, weil der Westen sich eigentlich seit Jahren jeglichen Hebel aus der Hand hat nehmen lassen. Seit Donald Trump den Atomdeal aufgekündigt hat, ist der Westen überhaupt nicht mehr präsent in der iranischen Politik und kann da weder großartig Druck ausüben, noch ist Iran noch abhängig von dem Westen. Iran hat sich seither extrem gut diversifiziert, um es ja schön färberisch auszudrücken. Man ist jetzt ganz gut aufgestellt mit seinen Diktatoren-Kumpels in der Gegend. Und China ist schon seit längerem der weitaus größere Player im Nahen Osten, als die Vereinigten Staaten das noch sind. Iran verkauft sein Öl jetzt eben nach Indien, wenn der Westen es ihm nicht mehr abnehmen möchte. Also die Devisen kommen immer noch rein. Man ist eine militärische Partnerschaft eingegangen mit Russland und sogar mit Nordkorea. Also so sehr wir das gerne hätten, dass Iran isoliert da stünde, faktisch ist das nicht so. Und deswegen ist es für die westlichen Staaten einfach auch wahnsinnig schwierig, überhaupt was zu machen. Natürlich, man kann die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen. Das ist vielleicht nur Symbolpolitik, wobei Symbolpolitik auch manchmal schon durchaus was bewirken kann. Zumindest können wir dann von hier aus ein Zeichen senden an die iranische Protestbewegung. Aber das wird natürlich letztlich nicht sein, was dieses Regime zum Fall bringen wird. Insofern, ja, ich bin da nicht besonders hoffnungsfroh, was der Westen überhaupt da unternehmen könnte, und würde meine letzten 10 Cent dann eher auf die iranische Bevölkerung setzen, weil die nun wirklich ein sehr hohes Widerstandspotenzial hat und sich dann durchaus eine kritische Masse findet. Und letztlich, glaube ich, kann man da nicht auf immer und ewig den Deckel draufhalten. Das wird dann irgendwann schon dazu kommen. Befeuern kann man es aber tatsächlich ein wenig dadurch, oder unterstützen zumindest, dass man den Menschen dort eine Stimme gibt. Das war ja eigentlich auch Hauptforderung an uns als Diaspora hier in Deutschland, dass sie uns gesagt haben, ihr müsst dafür sorgen, dass wir gesehen werden, dass wir gehört werden. Das gibt uns durchaus Mut. Das wird dann zurückgespiegelt, sowas zum Beispiel wie der Friedensnobelpreis für Narges Mohammadi. Dass es hier im Westen gesehen wird, dass da eine Frau ist, die sich einsetzt für Menschenrechte, die ihr ganzes Leben diesem Kampf für Menschenrechte verschrieben hat und die in dem Sinne natürlich auch zum Gesicht der Protestbewegung geworden ist, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und dass jetzt das Todesurteil gegen Tomaj Salehi zunächst aufgehoben worden ist, was damit passiert on the long run, wissen wir nicht. Aber auch das ist ja durchaus zurückzuführen, dass Menschen hier ihre Stimme erhoben haben und gesagt haben, also so geht's nicht, so könnt ihr nicht weitermachen.
Herzlichen Dank. Das war Katayoon Amirpour, Mitherausgeberin der Blätter. Und das war's auch schon wieder, der Podcast zur aktuellen Ausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik. Aber im Juli haben wir tatsächlich 2 Sonderpodcasts für euch. Am 20. Juli ist es 80 Jahre her, dass ein Attentat auf Hitler versucht wurde. Dazu gibt es einen spannenden Text im Heft. Und am 20. Juli selbst könnt ihr dann das Interview mit Ruth Hoffmann, mit der Autorin, hören. Der 2. Sonderpodcast, den könnt ihr jetzt schon hören. Das ist die Langversion des Gesprächs zwischen Steffen Mau und Albrecht von Lucke. Und außerdem liegt ja auch schon ganz bald das nächste Heft im Briefkasten. Annette und Albrecht, was erwartet uns denn noch im Sommer?
Also auf jeden Fall werden wir natürlich auch im August nochmal einen Blick zurück zur Europawahl werfen. Steffen Vogel, unser Redaktionskollege, schaut nochmal auch nicht zuletzt nach Frankreich und was uns allen mit allen Zerwürfnissen in Zukunft blühen wird.
Ja, und als Zweites müssen wir euch ankündigen, wir haben diesmal in der Mache, quasi im Endspurt, einen neuen Blätterreader, ein großes Buch, was leider dieses Mal noch dramatischer und zuspitzter ist als viele andere, die wir hatten. Demokratie oder Faschismus heißt dieser Band, der versucht, all die Texte, die letzten Jahre bei uns aufgelaufen sind in Sachen Totalitarismus, Faschismus, von besagte Modi, aber nur der kleinere Teil, vor allem natürlich auf die europäische und US-amerikanische Entwicklung. Wo blüht der Faschismus wieder auf? Wo drohen uns mit dem Aufstieg der Le Pens, der, ja, Höckes nicht zuletzt, aber auch eines Donald Trump, wo drohen uns wieder autokratisch, ja, vielleicht sogar tendenziell faschistische Entwicklungen heimzuholen? Das kommt mit vielen großen Texten, auch von Jürgen Habermas und anderen.
Spannend, was ihr da wieder auf die Beine gestellt habt. Einfach mal so nebenher ein Reader.
Ja.
Toll. Ja, wir hören uns hoffentlich wieder. Herzlichen Dank, ihr beiden, für den Ausblick, fürs Mitmachen beim Podcast. Und natürlich allen, die bis hier dabei waren und zugehört haben, wünsche ich einen wunderbaren Juli. Auf bald.
Auf bald. Macht's
vielen gut. Dank.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.